Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling.
Und der Bücherfrühling, der geht in die zweite Runde. Am Mikrofon ist immer noch Wiebke Poromka und neben mir Platz genommen hat nun
Miriam C. Hallo. Um zwei Romane geht es jetzt, die vom Leben und Arbeiten im Osten Deutschlands erzählen. Wo ist das eigentlich über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch anders als im Westen? Und wo hat sich eher ein verfremdender Blick von West nach Ost, aber auch von Ost nach West eingeschliffen? Er dürfte die DDR selbst allenfalls vage erinnern, aber trotzdem eine Menge dazu zu sagen haben. 1987 ist er in Magdeburg geboren, der Autor und Bauleiter Domenico Müllensiefen. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo.
Aus unseren Feuern heißt ihr Debütroman. Der ist angesiedelt in Leipzig. Der Protagonist dürfte, wie seine beiden Freunde, in etwa ihr Jahrgang sein. Und der Roman erstreckt sich über eine Zeitspanne von den 90er Jahren bis ins Jahr 2014. Es ist ein Roman, der über Adoleszenz erzählt, über prekäre Arbeitsbedingungen, auch über fehlende Perspektiven. Inwiefern ist das eine Geschichte, die spezifisch ostdeutsch ist? Oder ist das eine Geschichte, die beispielsweise auch im Ruhrgebiet spielen könnte?
Ich glaube, dass dieser Roman in beiden deutschen Ländern spielen könnte. Wir haben im Ruhrgebiet oder wir haben allgemein in Deutschland ähnliche Armutsverhältnisse oder ähnliche Armutslagen, wie wir sie im Osten auch haben. Was dem Osten, dem Westen voraus ist, ist halt diese Erfahrung der Wiedervereinigung, der Träume, die dann je endeten. Oftmals, nicht immer, aber oftmals. Und was der Osten dem Westen voraus hat, ist, dass es ein ganz großer Landstrich, eine ganze Gesellschaft ist, die diese Erfahrung gemacht hat. Sie werden im Osten von Deutschland niemanden finden, der keinen kennt, dessen Leben durch die Wiedervereinigung nicht anders verlaufen ist, als es vielleicht mal geplant war, wenn nicht sogar das für jeden Ostdeutschen gilt.
Tja, der Osten ist dem Westen gar nicht so unähnlich. Da sind wir eigentlich schon beim Stichwort für unseren zweiten Gast hier im Bücherfrühling, der Autor Gregor Sander. Er blickt zurück auf schon eine ganze Reihe von Romanen, Erzählungen und Auszeichnungen. Sie hören ihn regelmäßig auch an anderer Stelle im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt ist er bei uns zu Gast mit seinem aktuellen Roman Lenin auf Schalke, heißt der. Schön, dass wir heute drüber sprechen können. Hallo Gregor Sander.
Hallo.
Sie drehen ja jetzt, Gregor Sander, den literarischen Spieß um. Also in Lenin auf Schalke, da fährt ein Schriftsteller namens Gregor Sander nach Gelsenkirchen in die ärmste Stadt Deutschlands und da will er sich diese prekären Westdeutschen mal ganz genau angucken. Schließlich jahrzehntelang haben das die westdeutschen AutorInnen und JournalistInnen genau mit dem Osten so gemacht, ihn gedreht und gewendet wie ein Schnitzel in der Pfanne, schreiben sie. Jetzt also andersrum. Warum? Aus Rache, aus Vergeltung?
Nee, aus Interesse. Aus Interesse und auch aus Erstaunen darüber, dass das bisher noch gar keiner gemacht hat. Also das fand ich eigentlich den interessantesten Gedanken daran, dass ich verwundert war, dass wir uns jetzt 30 Jahre lang haben so betrachten lassen und immer noch auch betrachtet werden. Aus dem Westen uns aber auch teilweise selber immer zu betrachtet haben. Und irgendwie keiner, jedenfalls habe ich bisher noch weder einen Mann noch eine Frau gefunden, die mal in die andere Richtung geguckt hat. Und dann habe ich gedacht, dann mache ich das.
Domenico Müllensiefen, Ihr Roman Aus unseren Feuern, wir werden noch ausführlicher darüber sprechen, der ist grundiert von Gewalt. Weniger jene explizite Gewalt der Baseballschlägerjahre, dieses Schlagwort nennt man ja mit Blick auf diese Zeit gern, sondern das ist so eine unterschwellige Gewalt, die auch durch die Generationen geht. Wie schreibt man über so eine angespannte soziale und mentale Lage, ohne daraus, so hieß das jetzt in einer Rezension, einen Nachwende-Ostporno zu machen?
Es ist ganz einfach. Sie nehmen die Figuren ernst, über die sie schreiben, versuchen, deren Motive zu verstehen und versuchen, hinter diese toxische Männlichkeitsfassade zu steigen. Und wenn sie das machen können, und das machen sie, indem sie zuhören, mit den Menschen reden und ihnen einfach nur zuschauen, wenn sie das können, dann können sie diese Sprache einfangen. Und dann sehen sie diese Gewalt, diese Lust am Exzess, ohne dass sie das Ganze überdramatisieren oder dann ja in so eine nihilistische Ecke schieben.
Gregor Sander, es ist jetzt per Definition keine ganze Generation, die Sie von Domenico Müllensiefen trennt. Sie selbst sind Jahrgang 1968, geboren in Schwerin. Aber was fällt Ihnen vielleicht schon auf in Ihrer schriftstellerischen Laufbahn und jetzt vielleicht auch mit den um den 30-Jährigen, die anfangen, Bücher zu schreiben? Was hat sich verändert am Schreiben über Ost und West?
Ich weiß gar nicht, ob sich so wahnsinnig viel verändert hat. Also ich glaube, dass wir immer noch am Erklären sind. Und das ist ja auch völlig normal. Also es ist ja eben dann doch das eigene Leben, aus dem viel geschöpft wird. Und das eigene Aufwachsen, das eigene Umfeld, die Verwandten, die Geschichten aus der Familie, die Geschichten aus der eigenen Heimatregion, das ist bei den Westdeutschen auch nicht anders. Das wird nur nie so betont. Bei uns wird das eben immer dadurch, dass die Herrschaft im Feuilleton zum Beispiel eine Westdeutsche ist, sind wir quasi immer die, die erklären und erklärt werden und nie selbstverständlich genommen werden, auch nach 30 Jahren noch nicht.
Domenico Müllensiefen, eine Zeit lang war das ja richtig in Mode, dass in Autorenbiografien möglichst verschiedene Berufstätigkeiten genannt wurden. Und bei Ihnen kann man jetzt nicht nur in Ihrer Vita nachlesen, dass Sie gelernter Systemelektroniker sind, sondern als wir über einen Termin gesprochen haben für diese Sendung, da konnten Sie an einem nicht, weil Sie gesagt haben, nee, da habe ich eine Baustellenbegehung. Wie guckt denn die andere Seite, wie gucken denn Ihre Kollegen darauf, dass Sie jetzt hier einen Roman geschrieben haben, der ja unter anderem auch auf dem Bau spielt?
Am Tag der Publikation, und das war wunderschön, stand ich mit meinen ganzen Kollegen bei uns in der Halle und ich habe eine kleine Lesung gemacht. Und die Leute hatten ein Leuchten in den Augen, was ich selten gesehen habe. Und ich habe einen Haufen Bücher in meiner Firma verteilt an meine Kollegen und musste immer wieder sagen, ey, das sind hier nicht wir, das sind andere Leute, die sind vielleicht ein bisschen uns manchmal ähnlich, aber das sind hier nicht wir und das wurde komplett ignoriert, das ist egal. Also das sind wir für meine Kollegen und das ist auch total okay. Und ich muss immer wieder oder ich darf immer wieder erzählen, wie das funktioniert, wie man ein Buch schreibt, wie so ein Lektorat funktioniert, wie das dann überhaupt mit dem Verlagswesen abläuft, bis dann zur Publikation kommt. Und diese kleine Lesung, die wir da hatten mit bei uns in der Firma, das war eigentlich bisher auch mit die schönste.
Diese drei Leipziger Freunde, von denen Sie erzählen, Heiko, der Ich-Erzähler, und Carsten und Thomas, die sind Mitte der 80er Jahre geboren. Die können also in ihrer Jugend diese symbolträchtige Jahrtausendwende feiern. Die begeistern sich in ihrer Jugend auch daran, dass sie die Generation sein könnten, die vielleicht in zwei Jahrtausenden zugleich oder nacheinander Sex haben. Was hindert diese Jungs daran, diese Aufbruchsstimmung, die in ihrer Jugend haben, die ich da rauslese, ins junge Erwachsenenalter zu tragen?
Weil nach der Ausbildung für alle drei auf verschiedene Art und Weise sofort ein Stoppschild kommt, weil die Gesellschaft damals keinerlei Verwendung für Leute im Handwerk hatte oder allgemein Leute in niederen Tätigkeiten. Es gab damals super viele Arbeitslose. Und wenn man dann eine Ausbildung bekommen hat, war danach ganz oft Schluss. Es gab einfach keine Optionen und Arbeitslosigkeit im Osten war ein großes Problem. Ist es heute zu teilen auch noch. Und wenn man dann als junger Mensch in diese Arbeitslosigkeit gerät oder allgemein in diese Problematik, dass man schlecht bezahlt wird, sehr viel arbeiten muss, sehr schlechte Arbeit hat, dann lässt einen das sehr, sehr schnell resignieren und man ist dann im Kopf vielleicht ganz schnell 20 Jahre älter, als man äußerlich eigentlich sein sollte.
Liegt das vielleicht auch ein bisschen daran, dass die, ich habe jetzt gerade von dieser jugendlichen Aufbruchsstimmung gesprochen, aber sie haben vielleicht keine, wie vielleicht ihre Eltern, keine gesellschaftspolitische gehabt, weil sie eben sozusagen die Wende nicht wirklich bewusst miterlebt haben, haben sie eben auch nicht daran mitgewirkt, beispielsweise in den späten 80er Jahren auf die Straße zu gehen, zu protestieren. Ist das auch ein Problem, dass es so eine Generation ist ohne eine gesellschaftspolitische Utopie?
Sie haben eine Generation mit zwei verschiedenen Erzählungen. Es gibt die Erzählung der Eltern, die aus der DDR berichten. Meine Eltern sind in den 60ern geboren und dadurch halt bis ins frühe Erwachsenenalter in diesem Land aufgewachsen und dort sozialisiert wurden. Und das überträgt sich auf die nächste Generation. Auch wenn es keine FDJ und keine anderen staatlichen Organe in der DDR mehr gab, hatten meine Eltern und die Generation meiner Eltern diese Einflüsse immer noch an ihre Kinder weitergegeben. Zeitgleich haben diese Kinder in den 90ern dann Super RTL oder RTL oder andere Sender gehabt, wo schrille, bunte Werbung lief, wo allgemein buntes Fernsehen lief. Auch dieses Musikfernsehen mit MTV. Das war eine doppelte Sozialisierung. Sie haben in der Zeit die komplette Erzählung bekommen von Westdeutschland aus den Medien, auch in der Schule, weil die DDR hat bei unserem Unterricht nicht mehr stattgefunden. Und sie hatten zu Hause Eltern gehabt, die in einem anderen Land groß geworden sind und die mit dieser ganzen neuen Zeit nichts mehr anfangen konnten. Ich glaube, der deutlichste Marker im Fernsehen war Pittiplatsch und Power Rangers. Das eine war ostdeutsche Propaganda für Kommunismus und das andere war die absolute kapitalistische Sendung, die man sich in ihrer absoluten Vollkommenheit vorstellen konnte, wo es einfach nur darum ging, irgendwelche Actionfiguren zu kaufen.
Und grundsätzlich hat man sowieso das Gefühl, wenn man ihren Roman liest, von so einer merkwürdigen Ungleichzeitigkeit. Auf der einen Seite eine Art Stillstand. Wir treffen den Heiko in verschiedenen Berufen. Der ist Pizzafahrer, der ist Elektriker, der ist Bestatter. Und im Grunde gerät er immer wieder in verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Berufen immer wieder in das gleiche ausbeuterische Verhältnis. Miese Bezahlung, miese Konditionen, miese Typen, die seine Chefs sind. Und auf der anderen Seite eben so einen, Sie haben es gerade auch beschrieben, anhand dieses Fernsehens, so einen immer schneller werdenden Kapitalismus. Also man sieht sozusagen, die Welt rennt draußen weg und man selbst kommt so albtraumgleich im Grunde immer in dieselben Strukturen. Warum kommt der da nicht raus?
Ich glaube, weil ganz viele einfach nicht rauskommen, weil das halt oft auch ein Lebensentwurf ist, der sich nicht weiterentwickelt, wo dann irgendwann Schluss ist in einem sehr schlecht bezahlten Job und den macht man dann 40 Jahre lang. Und wenn man das dann auch noch für sich anerkennt als seinen Lebensplan, seinen Lebensweg, dann landet man da, wo Heiko landet. Heiko hat viele Optionen, er sieht sie einfach nicht, weil er sich damit abgefunden hat, dass er nach unten gehört.
Sie erzählen ja anhand dieser drei Freunde, sind es Heiko, Carsten und Thomas, könnte man sagen, im Grunde so drei exemplarische Möglichkeiten mit der Situation, aus der die alle drei kommen, gleichermaßen umzugehen. Der Heiko, wir haben es gehört, der versucht sich auf so eine ganz immer wieder freundliche und zugewandte Art an diesen Berufen, beschwert sich eigentlich relativ wenig und tritt dabei auf der Stelle. Dann gibt es Carsten, der den großen Traum sich erfüllen will und nach Amerika geht, mit einem großen Zukunftsversprechen, natürlich auch medial gefüttert im Hintergrund. Und es gibt Thomas, der schon am Anfang rechte rassistische Tendenzen hat, der eigentlich der gewalttätigste ist von denen. Und der, und das ist vielleicht nicht zu viel verraten, weil es gleich am Anfang des Romans passiert, stirbt bei einem Autounfall und ist auch derjenige, der wahrscheinlich eine Bombe versteckt hat. Ist Ihr Roman auch so ein bisschen so eine Art Lehrstück? Kann man da was Moralisches draus lesen, dass eben genau dieser Weg in die Gewalt, dass der nicht funktioniert?
Das weiß ich gar nicht. Ich wollte da auch gar nicht moralisieren. Ich wollte einfach nur zeigen, was mit Menschen passiert, wenn man ihnen sämtliche Türen immer wieder vor der Nase zuschmeißt. Das geht allen drei so. Also alle drei haben immer wieder Pech und gehen ganz verschieden damit um und gehen ganz verschieden damit heran. Ich wollte gar nicht moralisieren, ich wollte eigentlich nur zeigen.
Und inwiefern arbeitet Ihr Roman auch metaphorisch oder kann man ihn metaphorisch lesen? Ich habe jetzt gerade diese Bombe schon erwähnt und das ist eine Bombe, die eigentlich Carsten bastelt, der Freund, der dann nach Amerika geht und der sagt, hier in dieser Bombe, die heißt eben auch aus unseren Feuern, die symbolisiert sozusagen unsere Jugend, unsere Kraft und unsere Energie und das ist eben eine Bombe, die sich im Laufe des Romans wahrscheinlich verwandelt in ein Mittel der Gewalt.
Sie ist eigentlich so ein vergiftetes Geschenk, um aufzubrechen, um wirklich mit diesem Standardleben oder mit diesem festgefahrenen Leben aufzubrechen, das zu beenden und aus sich herauszukommen. Aber als Carsten das macht, ist er selber noch voller Träume und voller Hoffnung, dass die Dinge gut ausgehen werden. Und er hinterlässt das in der Hoffnung, dass Thomas und Heiko nochmal umswitchen, dass die nochmal so richtig aus sich rausgehen.
Vielleicht nochmal ein kleiner Bogen, bevor wir gleich eine Passage hören aus dem Roman. Zu dem, was Sie über die Reaktion Ihrer Kollegen gesagt haben auf diesen Roman. Was extrem interessant ist beim Lesen und was ich auch noch nicht so oft in dieser Ausführlichkeit und in diesem Detailreichtum gelesen habe, ist das Beschreiben von Arbeitsvorgängen, von Arbeitstechniken. Also man lernt sowohl, wie man eine Leiche präpariert oder wie man Strom verlegt oder auch wie man ein Schwein schlachtet. Ist dieses Expertentum, was wir da kennenlernen, auch das, ja gar nicht das Mittel, sondern einfach die Kraft, die ihren Figuren Würde gibt?
Ja, die Figuren sind jeden Tag 8 Stunden auf der Arbeit. Die Leute, die am meisten um sie herum sind, sind die Kollegen. Das finden sie dann bei Mike und Mike. Das sind 2 Kollegen, mit denen Heiko seine Ausbildung zum Elektriker beschreitet. Die bilden ihn praktisch aus, im Beruf und auch in Sachen Männlichkeit. Und da gibt es einen Streit zwischen Mike und Mike, wo Mike sagt, er würde gerne ins Kino gehen mit seiner Frau und Mike fragt, warum komme ich denn nicht mit? Und was sie da sehen, ist, dass Leute, die sich sehr mit ihrer Arbeit identifizieren, weil sie dort jeden Tag sind und weil sie dort auch Freundschaften fürs Leben schließen, natürlich dort ihr Leben drüber auch definieren. Und unser einer Professor hat immer gesagt, es ist ganz gut, wenn sie kurz zeigen, wenn ihre Figuren Arbeit haben, dann ist der Leser beruhigt und die Leserin. Ich dachte mir, dann ist es viel besser, wenn wir die Arbeit zeigen, weil dann zeigen wir eigentlich das, was viele, viele Menschen jeden Tag 8 Stunden, 10 Stunden, manchmal sogar 12 Stunden lang machen. Der Großteil des Lebens findet halt dort statt und auch die sozialen Kontakte, die wir knüpfen, finden oft dort statt. Viele Ehen bilden sich auf der Arbeit, viele Freundschaften und auch viele soziale Konfliktlagen finden während der Arbeit statt. Und wenn diese Tätigkeiten schon so einen ganz großen Raum haben im Leben, dann kann man sie ja auch mal komplett zeigen und das Ganze versuchen, auch noch literarisch darzustellen.
Ja, das machen Sie in Ihrem Roman Aus unseren Feuern. Wir hören jetzt eine Passage daraus, Domenico Müllensiefen. Und anders als es jetzt klingen könnte, hören wir keine Arbeitspassage, sondern eine Partypassage aus den Jugendjahren der drei.
Wir hören keine Arbeitspassage, aber wir hören eine Szene, die trotzdem sehr, sehr typisch ist für dieses Milieu. Und zwar gehen wir in einen Partykeller, wie es ihn, das weiß ich ganz genau, in Ostdeutschland millionenfach gibt und ich wette, in Westdeutschland gibt es den dort genauso oft. Holzgetäfelte Wände und braun gefliester Boden. Rolf Persberg, Schützenkönig, 1987. Sofa mit Blumenmuster und Häkelkissen, mein Vater hatte es gerne gemütlich. Sitzecke, Ochsenjoch und Bieruntersetzer. Vitrine, Pilztulpen und Sammeltassen, Tresen, Reutnitzer und kleine Rehgeweihe. Kompakt-Stereoanlage, Papiergirlanden und Matthias Reim. Zu jedem Geburtstag dicke, betrunkene Männer. Die da oben, das muss man ja mal sagen dürfen und früher war alles besser. Neben dem Partykeller ein Scheißhaus, das meine Mutter regelmäßig von Kotze befreien musste. Meinen ersten Rausch hatte ich in dieses Klo gefeuert. Ich war 14. Es waren die Sommerferien mit der Sonnenfinsternis 1999. Meine Eltern waren mal wieder im Oderbruch zelten und dachten, ich wäre bei den Eltern von Thomas, bei denen es damals noch recht gut lief. Man konnte sich jedes Jahr einen Urlaub auf Gran Canaria leisten und Thomas hatte seinen Eltern gesagt, dass er so lange bei Familie Persberg unterkommen würde. Eine große Lüge war das alles nicht. Wir waren mal hier und mal da und Carsten war immer mit dabei. Der hatte dann noch die Kiste Reutnitzer gefunden, die mein Vater unter der Sitzbank versteckt hatte. Aber das reichte ihm nicht. Carsten suchte weiter. Der ging einmal durch das ganze Haus und in der Vitrine der Wohnzimmerschrankwand fand er dann alles, was er brauchte. 2 Flaschen Eierlikör und 1 Apfelkorn. Und dann noch den Diesdorfer Bretterknaller, den mein Vater sich immer von einem Kollegen mitbringen ließ, der Familie in der Altmark hatte und auf dieses Zeug schwor. Nach 2 Stunden kniete ich vor dem Klo und reierte mir die Seele aus dem Leib, während Thomas und Carsten im Partykeller Arm in Arm und ohne Rhythmus »Verdammt, ich lieb dich« brüllten. Sicher, es ging mir in diesem Moment hundeelend. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, und doch wollte ich mit Thomas und Carsten weiter trinken. Es ging nicht. Ich hockte vor der Toilette und immer wieder drückte mein Magen Gallenflüssigkeit nach oben. Kotze kam schon lange nicht mehr. Ich war leer. Ich versuchte nachzudenken. Ich rechnete. 2 mal 3 ist 6. Alles in Ordnung. Steh auf, Heiko. Steh verdammt nochmal auf und schwing deinen Hintern zu deinen Freunden. Meine Hände packten die Schüssel und ich versuchte, mich aufzurichten. Mit der linken Hand rutschte ich weg und meine Finger landeten in meiner Kotze. Ich zog meine Hand aus der Schüssel und ließ mich nach hinten fallen. Auf dem Rücken liegend wurde mir alles viel klarer. Alles ergab plötzlich einen Sinn, auch die Sachen, bei denen ich mir nie die Frage nach dem Sinn gestellt hatte. Ich konnte mich von oben sehen, ich konnte sehen, wie ich da im Scheißhaus vom Partykeller lag, die linke Hand voller Klowasser und Kotze, und ich konnte auch sehen, dass ich lachte. Ich war glücklich, denn ich wusste, dass ab jetzt so einiges anders werden würde als zuvor.
Domenico Müllensiefen war das mit einer Lesung aus seinem Roman Aus unseren Feuern.
Es wird immer noch viel erzählt von Ost und West in der deutschsprachigen Literatur, von DDR, von Wiedervereinigung, von Nachwendezeit. Aber was Gregor Sander macht, das haben Sie mit ziemlicher Sicherheit noch nicht gelesen. In seinem Roman Lenin auf Schalke Ja, Herr Sander, da ist es eigentlich ein guter Freund von Ihrem Ich-Erzähler, der Ihnen so verdächtig ähnlich ist, Gregor Sander, der ihm eine Mission ins Ohr setzt. Der Sander, der soll nach Gelsenkirchen fahren, in die ärmste Stadt Deutschlands, in den Osten des Westens, und da soll er die Westdeutschen sezieren. Und ja, kaum ist der Sander da angekommen am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen, da geht's ja gleich richtig in die Vollen. Da sind überall Abbildungen von Männern mit Kohlestaub im Gesicht, das Steigerlied, Schalke-Trikots. War das tatsächlich Ihr erster Eindruck von Gelsenkirchen?
Ja, das ist der erste Eindruck von jedem, der in Gelsenkirchen mit dem Zug ankommt. Der ist der Bahnhof, da so viel kann ich verraten. Natürlich möchte ich immer nicht ganz so viel verraten, was jetzt eigentlich stimmt und was nicht. Aber beim Bahnhof kann ich ja nun wirklich ehrlich sein, der hängt voller Bergmänner von oben bis unten und ein bisschen Schalke. Und das war es eigentlich schon.
Das ist ja ein viel genutztes Mittel in der literarischen, auch in der journalistischen Reportage, an einen Ort zu fahren für ein paar Tage, für ein paar Wochen. Ich glaube, bei Ihnen waren es sogar ein paar Monate, ja, die Sie in Gelsenkirchen verbracht haben. Und dann will man da irgendwas Substanzielles ausgraben über eine Region, über ein Milieu. Das kann ja schon in der Anlage so ziemlich nach hinten losgehen. Da kann viel schief gehen. Wie sind Sie damit umgegangen, mit so einer, nicht in so eine Verkürzungsfalle oder in so eine Überinterpretationsfalle zu tappen?
Ja, mit Respekt und auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Also, weil ich fühlte mich, wenn ich an den Anfang zurückdenke, an die ersten 2-3 Wochen auch grandios überfordert, weil ich wirklich überhaupt keine Ahnung hatte vom Ruhrgebiet, weil ich Gelsenkirchen überhaupt nicht kannte und auch mich dann am Anfang vor allen Dingen immer gefragt habe, was willst du hier eigentlich? Und das ist aber natürlich immer ein bisschen so, wenn man anfängt, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Das wird dann Gott sei Dank mit der Zeit besser, aber das nützt einem dann in den ersten Tagen und Wochen nicht so richtig viel. Und ich bin dann einfach viel rumgelaufen und habe erstmal mal nur gestaunt und wirklich am Anfang auch fast nur geguckt.
Ihr Erzähler hat ja auch die große Angst, dass ihm dann die Menschen in Gelsenkirchen irgendwann leid tun. Da legt sich da so ein Schlachtruf bereit. Hatten Sie diese Angst auch?
Ja, naja, so halb, weil ich so richtig ja gar nicht wusste, wenn man Gelsenkirchen recherchiert, also das habe ich natürlich als allererstes gemacht, also ich habe mich zu Hause in Berlin hingesetzt und habe das in den Suchmaschinen eingegeben, man findet gar nicht so viel vom aktuellen, heutigen Gelsenkirchen. Was man findet, ist viel 60er, 70er Jahre. Und viel Schalke und viel Bergbau und viel Stahl. Und das gibt es ja alles gar nicht mehr. Schalke ist dann, als ich da war, auch noch in die zweite Liga abgestiegen. Das heißt, ich wusste gar nicht so richtig, auf was ich mich da einlasse. Wie sieht das Gelsenkirchen denn heute aus? Und daher wusste ich auch gar nicht, wer kommt mir da entgegen? Wie sind die Gelsenkirchner? Wer sind die Gelsenkirchnerinnen und Gelsenkirchner? Und deswegen bin ich eigentlich so ein bisschen ins Blaue gefahren. Hm. Ins Königsblau.
Eine Ostdeutsche, die trifft dann ja der Gregor Sander im Roman gleich wieder. Er wohnt nämlich die ganze Zeit seiner Recherche. Und ich bin Ihnen jetzt dankbar, dass Sie schon gesagt haben, dass Sie nicht verraten wollen, was stimmt und was nicht, weil es sind so tolle Geschichten, da will man es eigentlich auch gar nicht wissen, ob sie jetzt ausgedacht sind oder wirklich so. Der Erzähler wohnt bei Gabriele Wolanski, bekannt auch als Zon Gabi im Glück, in Klammern BRD, die zum Mauerfall auf dem Cover des Satire-Magazins Titanics war, mit so einer geschälten Gurke in der Hand. Und heute lebt sie zumindest in ihrem Roman als solo-selbstständige Historienperformerin in Gelsenkirchen, tritt so bei Stadtfesten auf. Ist das die berühmte Transformationsleistung der Ostdeutschen?
Ja, ich habe mir einfach mal gedacht, die hole ich mir jetzt mal zurück. Die hole ich mal runter vom Cover wieder zurück in die Realität. Und über die wurde jetzt 30 Jahre lang genug gelacht und jetzt kann sie mal ein bisschen mitlachen. Und sie wohnt ja auch nicht alleine, also der Erzähler wohnt bei ihr und ihrem Freund oder Mann, dem Ömer, einem türkischstämmigen Gelsenkirchner. Und diese Mischung fand ich als Gastgeber ganz interessant.
Ja, das ist toll mit dem Ömer. Der kam mit seinen Eltern in den 70er Jahren, kam ja als Gastarbeiter nach Gelsenkirchen. Und ausgerechnet diesen Ömer, ja, den lassen sie vom Bergbau schwärmen, von der Zeit, als Gelsenkirchen, der die Stadt der 1000 Feuer noch war. Warum ausgerechnet den?
Also zum einen trifft man natürlich wahnsinnig viel auf Migration. Also in Gelsenkirchen Süd hat fast jeder einen Migrationshintergrund, der entweder 30 oder 40 oder 50 Jahre zurückgeht oder eben nur 3 Monate. Ne? Und das fand ich schon sehr, sehr faszinierend und sehr interessant. Und man findet, wenn man diese Bergbaugeschichte ein bisschen recherchiert, stößt man auch immer wieder auf türkische Bergmänner. Und es ist ja auch eine reine Männerwelt. Das Wort Bergfrau zum Beispiel gibt es überhaupt gar nicht. Und von diesen deutschstämmigen Bergmännern ist natürlich viel erzählt worden. Und wenn sie alle den Kohlenstaub im Gesicht haben, dann kann man sie auch ja gar nicht mehr unterscheiden. Und ich wollte da schon türkischstämmigen.
Ich habe beim Lesen auch gedacht, diese Nostalgie, mit der Ömer dann über die alte Zeit schwärmt, die ist dem Erzähler doch eigentlich gar nicht so fremd. Der schwärmt doch schließlich auch von der Zeit in Berlin vor 25 Jahren, als die Mieten noch so niedrig waren, als die Curry-Pommes-Bude in Prenzlauer Berg noch nicht vergoldet war. Ähnelt sich da diese Verklärung in Ost und West?
Ja, wobei ich weniger den Erzähler, den Sander, das, aber der, sein bester Freund, der ihn eben losschickt, der Schlüppi, also die sind sich da total ähnlich. Also die schwärmen von einer Zeit, die immer schöner wird, je weiter man von ihr wegkommt. Ne? Also die, wo man sich fragen kann, wie war die eigentlich wirklich? Also war das eigentlich wirklich alles so toll? Aber je weiter man wegkommt, und in Gelsenkirchen ist das eben der Bergbau und die Zeit, wo die Stadt gebrummt hat und alle gearbeitet haben. Heinrich Böll hat es mal als 7 Stunden Körperverletzung, glaube ich, bezeichnet, diese Arbeit unter Tage. Da spielt natürlich Verklärung eine Rolle.
Verklärung, ja, eine ganz verschrobene Verklärung spielt auch in der Szene eine Rolle, die Sie für uns lesen. Ich freue mich, es ist eine besonders lustige Szene, wie ich finde, so wie viele Szenen im Roman irre komisch sind. Und es geht um den titelgebenden Lenin auf Schalke. Und das Ganze folgt, wie man so sagt, einer wahren Begebenheit, oder?
Absolut. Also das kann man auf YouTube sich angucken. Da muss man nur Lenin und Gelsenkirchen angeben, dann ist man mittendrin von dem, was ich jetzt lese. Das Kapitel heißt Lernen, Lernen, nochmals Lernen. Von kommunistischen Aufmärschen haben die Westgermanen jedenfalls keine Ahnung. Die paar Leute um mich wirken wie ein Stadtteilfest der Grünen. Früher war mehr Parade. Zonengabi hat mich mit nach Gelsenkirchenhorst geschleppt, was ein Viertel jenseits des Rhein-Herne-Kanals ist, der mittig durch die Stadt fließt. Hier soll das erste Lenin-Denkmal Westdeutschlands aufgestellt werden. Bisschen spät vielleicht, habe ich gedacht, aber bin dann doch mitgegangen. Gabi wollte da unbedingt hin, weil ihr inzwischen das echte DDR-Gefühl fehle, von dem sie als Solo-Selbstständige und Historienperformerin, wie sie sich selbst bezeichnet, lebt. Keine Fahnenappelle mehr, ein Leben ohne Altstoffsammlung und Timoreinsätze. Lenin soll ihr den Weg freischaufeln zu den Gefühlen ihrer Vergangenheit. Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen, auch wenn böse Zungen am Ende der DDR das Siegen immer als Siechen aussprachen. Gelsenkirchen besteht aus schiefen Häusern, von denen kaum eines wie das andere aussieht. Die Stadt wird von breiten Straßen durchzogen, die zu mächtig wirken für die paar Menschen, die sie benutzen. Auch die Kommandozentrale der MLPD in Gelsenkirchenhorst steht an so einer großen Straßenkreuzung, wo sich zwei Vierspurer begegnen, die aus dem Nichts zu kommen und in das Nichts zu führen scheinen. Links ein Park und rechts ein paar Häuser. Vor uns steht ein klotziges Backsteingebäude, an dessen Fassade man noch die Umrandung der Buchstaben des Wortes Sparkasse lesen kann. Das haben die Kommunisten gekauft und deshalb dürfen die den Lenin ja auch aufstellen, sagt Gabi. Sie sieht heute aus wie ein Zonenzombie in schwarzem Rock und weißer Bluse. Das rote Seidentuch hat sie sich um den Hals geknotet wie eine 50-jährige Thälmann-Pionierin, wobei wir die feminine Version dieses Wortes damals nie benutzt haben. Das war den Genossen wohl nicht kämpferisch genug. Auch wenn unsere Frauen nicht zu Hause an den Herd gekettet wurden wie im Westen, durften sie noch lange nicht in vorderster Front mit den Männern kämpfen. Sie haben den Towarisch Lenin in Gelsenkirchenhorst wie einen Blumenstrauß in ein rotes Tuch eingepackt. Das glänzt auch noch blutrot und gibt dem Klassenfeind reichlich Angriffsfläche. Wenn das Lenin wüsste, sagte man in der DDR, wenn etwas nicht so richtig im Sinne des Sozialismus lief und da ja gegen Ende, als ich den Arbeiter- und Bauernstaat erleben durfte, eigentlich nicht mehr viel Richtung kommunistisches Paradies lief, sagten wir ziemlich oft, wenn das Lenin wüsste und beömmelten uns. Aber dass er hier nun steht, eingepackt wie die große Überraschung auf einem Kindergeburtstag vor dem Parteieigenheim der Westkommunisten, das hat der große Theoretiker des Kommunismus dann doch nicht verdient. Die Stadt Gelsenkirchen hat natürlich gegen das Denkmal geklagt. Bei Lenin hört der Spaß auf, weil der nicht als lupenreiner Demokrat gilt. Aber die Klage wurde abgeschmettert, was die Gerichte damit begründeten, dass man in seinen Vorgarten stellen dürfe, was man wolle. Lenin als Gartenzwerg der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands gewissermaßen.
Gregor Sander war das mit einem Ausschnitt aus Lenin auf Schalke hier im Bücherfrühling im Deutschlandfunk Kultur. Und ja, ich habe schon gesagt, es war eine wirklich witzige Szene, aber Gregor Sander, ich habe das Gefühl, es geht in Ihrem Roman auch um die Grenzen vom Humor. Können Sie das abstrahieren, wo der erreicht ist, einmal für den Erzähler, wenn es eine Frage zu viel ist nach seiner ostdeutschen Identität oder wenn gerade nicht mehr über Zonengabi gelacht werden will?
Ja, das ist natürlich total schwierig gewesen, auch für mich. Wann fängt man an, hier jemanden am Nasenring durch die Manege zu ziehen und wann ist es einfach nur ein ironischer Blick auf etwas? Und da habe ich mich natürlich beim Schreiben immer selber befragt und gleichzeitig ist der Aufbau natürlich auch nicht umsonst so gewesen, dass es auf der einen Seite den Ömer gibt, der zwar einerseits Bergbau begeistert oder Bergbau infiziert ist, wie gesagt wird, andererseits natürlich auch so sein Problem mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft hat und auf der anderen Seite eben den Schlüppi, diesen besten Freund, der den Erzähler also quasi immer zu antreibt und sagt, los, los, geht drauf, geht drauf, geht drauf. Und das ergibt, so hoffe ich zumindest, eben dann doch eine einerseits explosive Situation, aber andererseits auch immer eine lustige.
Was unterscheidet denn am Ende des Tages oder am Ende des Buches die sogenannten Abgehängten im Osten von den sogenannten Abgehängten im Westen?
Armut ist, glaube ich, immer gleich und immer und überall. Also der Unterschied ist gar nicht so groß. Natürlich ist diese Prägung durch den Bergbau schon besonders, die es da gibt. Ne? Und die Abwesenheit von Arbeit ist auf beiden Seiten gleich. Es wird nicht mehr produziert. In einer Region, die sich als Malocher-Region definiert, gibt es keine Arbeit mehr. Keine herstellende Arbeit mehr, das ist das eine. Und dann ist die Migrationssituation in Gelsenkirchen eine völlig andere als beispielsweise in Cottbus oder Frankfurt-Oder.
Mit einem besonderen Interesse beobachtet Ihr Erzähler ja auch seine KollegInnen aus der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Und in Gelsenkirchen interessiert er sich besonders für eine 1992 in Gelsenkirchen geborene Essayistin, Theaterautorin Ines Marci, Tochter albanischer Eingewanderter. Wie verhält sich dieser Erzähler da in Gelsenkirchen zu dieser nächsten, zur postmigrantischen Generation? Was sieht er vielleicht auch für sich als mittelalter ostdeutscher Autor für einen Platz in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur?
Na, ich fand es total spannend. Also ich fand es bereichernd. Also gerade das Buch von Ines Marci, Eiscafé Europa, hat mich extrem amüsiert. Auch das war ein ganz neues Schreiben für mich und damit auch ein ganz neues Lesen, weil ich habe es ja nur gelesen. Und das hat mich bereichert und mir in diesem Kapitel, wo es auf der anderen Seite gibt es eben Ines Marci, aber es gibt ja auch eine AfD-Politikerin, die ebenfalls albanische Wurzeln hat. Und in diesem Kapitel ist das Dreieck, das wie erzählt wird. Also es gibt diese Politikerin, es gibt den Erzähler und es gibt das Buch. Also es gibt nicht Ines Marci, die hat damit ja im Prinzip als Person nichts zu tun, sondern ihr Buch kommt darin vor, dass die drei
Bande. Das Buch ist in der Hosentasche die ganze Zeit.
Genau, aber es wurde auch, genau, es ist in der Hosentasche des Erzählers, aber es wurde ja auch gelesen und es wird auch thematisiert. Und das war für mich ein Terrain, das aufgebaut wurde, um diese Geschichte erzählen zu können, um zum einen von der Migration erzählen zu können, im anderen von einem neuartigen Erzählen erzählen zu können, aber auch von AfD und Nazis und Ost und West.
Linien auf Schalke endet dann, das greife ich jetzt vorweg, in einer auch wirklich rührenden Szene auf dem Schalke-Fanfeld auf dem Friedhof. Und es endet ein bisschen mit der Erkenntnis, dass, naja, man könnte ja, anstatt jetzt die Ostdeutschen immer zu fragen, wo warst du denn in der Nacht des Mauerfalls, ohne sich für so ein Davor oder Danach zu interessieren, man könnte doch jetzt auch mal die Westdeutschen fragen, wo warst du denn, als in Gelsenkirchen die Lichter ausgingen? Haben Sie das schon mal jemanden gefragt?
Nee, aber ich freue mich schon, wenn ich das jetzt oft machen kann, weil ehrlich gesagt schon in Köln interessiert das Ruhrgebiet niemanden mehr. Und Gelsenkirchen, keiner meiner Freunde und auch sonst wage ich mal zu behaupten, dass niemand wirklich vom heutigen Gelsenkirchen oder auch von Herne oder auch von Duisburg auch nur eine Ahnung hat. Niemand weiß, wie es dort aussieht. Und das war die Herzkammer der Bundesrepublik. Also ich finde, wir dürften da alle mal hingucken.
Gregor Sander und Domenico Müllensiefen sind zu Gast im Bücherfrühling von Deutschlandfunk Kultur mit Romanen, die über Gegenden erzählen, in denen Arbeitsbedingungen prekär werden oder gar ganz weggebrochen sind. Leipzig im Fall von Domenico Müllensiefens Roman Aus unseren Feuern und über Gelsenkirchen schreibt Gregor Sander in seinem Roman Lenin auf Schalke. Warum jedenfalls, wie Sie das schildern, Domenico Müllensiefen, warum wird das eine Mal auf diese prekäre Lebenssituation, auf diese Armut mit Gewalt reagiert und warum? Im Gegensatz dazu Gelsenkirchen, Gregor Sander, hat man das Gefühl, die Bedingungen sind eigentlich ähnliche, aber die Leute reagieren mit so einem fast freundlichen Einverständnis auf diese Umstände. Vielleicht an Sie beide die Frage, Domenico Müllensiefen, Sie zuerst. Gibt es diesen Unterschied? Teilen Sie diese Beobachtung überhaupt, diese Einschätzung?
Das ist gut möglich. Und wenn, dann vielleicht dadurch, dass das Korrektiv fehlt, wenn wie bei mir ein Milieu geschildert wird, wo alle weg sind, also in den Westen gegangen sind, die selbst noch ein paar Ziele hatten, dann bleibt natürlich eine Schicht über, die nach außen hin sehr, sehr hart ist und dann auch hart miteinander umgeht. Und das kann dann ganz schnell in Gewalt eskalieren. Aber auch hier gibt es ja auch ganz zarte Momente, die ich geschrieben habe. Also es ist ja nicht nur mit Gewalt behaftet.
Das stimmt, Gregor Sander. Wie haben Sie das in Gelsenkirchen beobachtet? Stimmt das, dieses Einverstandensein, was ich jetzt gerade so genannt habe?
Teils, teils. Also einerseits würde ich sagen, ja, es stimmt. Ich habe zum Beispiel sehr oft auch den Satz gehört, ich möchte hier gar nicht weg. Ich möchte unbedingt in Gelsenkirchen bleiben. Aber es gibt diese Form der Gewalt ganz sicher auch. Und da bin ich aber dann so weit, dass ich sagen würde, da sind 3 Monate zu wenig, um darüber explizit und fundiert erzählen zu können. Mich quasi in dieses Milieu, in diese kurze Zeit begeben zu können und dann fundiert darüber erzählen zu können. Also die Geschichten, die ich jetzt hier für Gelsenkirchen in Lenin auf Schalke erzählt habe, sparen ganz sicher auch Sachen aus. Es ist unmöglich, in so einer kurzen Zeit das wirklich zu analysieren. Und das wollte ich auch gar nicht.
Ein Aspekt, unter dem man diese beiden Räume auch vergleichen kann, ist tatsächlich der öffentliche Raum. Man hat das Gefühl, wenn man Lenin auf Schalke liest, da kann man so wandern durch so ein Bergbaumuseum und alle sind ganz stolz darauf und zeigen die alten Zechen, die Hinterlassenschaften und im Osten, Dominique Müllensiefen, ist eigentlich alles abgerissen, was an die DDR erinnert. Ist das eine richtige Wahrnehmung?
Ich glaube, es ist sogar ganz viel da. Wenn man in die kleinen Orte geht, dann sieht man an den Parteizentralen immer noch diesen Kreis von der SED, der da irgendwann 1990 abgeklopft wurde und seitdem hat das Gebäude keine Funktion und es ist immer noch da. Aber wir haben natürlich auch so ein Relikt aus einer anderen Zeit, aus so einer Art begehbares Museum, was in sich denn verfällt und was dann natürlich wieder mit Abriss zu tun hat. Und die neuen Sachen, die man dann gebaut hat, ja, die haben oft leider keinen Charakter und die sind total beliebig, die könnten überall stehen.
Gerade die Wohnräume, Gregor Sander, die spielen ja auch eine wichtige Rolle. Die spiegeln den Strukturwandel auch dieser Kohleregion ja wieder. Ihr Erzähler wohnt da in Gelsenkirchen in so einer alten Werksiedlung für Bergleute, so zweckmäßige Bauten, aber liebevoll verschönert, also von ihren BewohnerInnen. Wie nimmt er das wahr, diese alten ArbeiterInnen-Siedlungen?
Naja, das wäre natürlich, wenn das in Berlin Mitte und Prenzlauer Berg oder auch in Hamburg und München, Köln stehen würde, ein Traum. Also auch, es gibt sehr viel Gründerzeitsubstanz, zum Beispiel in Ückendorf, in dem Viertel, in dem diese Bergbausiedlung steht. Aber das Problem ist, wenn es keine Arbeit gibt und wenn es nicht genug Geld gibt, dann verfällt eben alles. Also jedes zweite Geschäft in Ückendorf steht leer. Und das erinnert extrem an die Nachwendesituation in der DDR. Also die zugeklebten Fensterscheiben, auch das Schulterzucken. Also ich glaube, ich habe das gesehen. Die Leute, die da wohnen, die sehen das schon lange gar nicht mehr. Auch teilweise wirklich der Müll, der auf der Straße liegt. Computerbildschirme, Sessel, Kronleuchter, da liegt alles Mögliche rum. Und das zeigt natürlich auch viel, wie es dem Ort geht oder wie es dieser Stadt geht.
Dominique Müllensiefen, wie hat sich denn in Leipzig speziell jetzt für Ihren Protagonisten Heiko das Wohnen verändert? Er lebt ja in einer Plattenbauwohnung, also mal ein Raum für Familien ist das gewesen. Das waren begehrte Wohnungen, weil es Fernwärme gab. Und jetzt, so wie er das erlebt, nimmt er es vor allen Dingen wahr als einen Wohnraum, in dem er durch die dünnen Wände hört, wie der Nachbar die Frau verprügelt. Hat sich da auch was grundsätzlich geändert an den Wohnstrukturen, obwohl eigentlich sagen die Wohnungen die gleichen geblieben sind?
Leipzig-Grünau, wo das Ganze spielt, wo Heiko dann wohnt, ist sehr breit gefächert. Also es gibt dort auch ganz normale Blöcke, wo Familien wohnen. Und es gibt auch sogar eine Eigenheimsiedlung, die direkt dort dran ist und die ist sehr, sehr lebenswert. Aber es gibt in Grünau auch Blöcke, wo sich alles trifft, was soziale Probleme hat. Wir haben dort Leute, die haben Alkoholkrankheiten, wir haben Leute, die haben keine Arbeit oder wir haben Leute, die sehr wenig Geld verdienen. Dann kommen dazu natürlich auch Migranten, Leute, die halt in der Stadt keine Wohnung finden, weil man sie dort einfach nicht haben möchte. Und dann haben wir natürlich so einen Kochtopf, der dann irgendwann droht zu explodieren.
Arbeit und Arbeitslosigkeit, das verbindet Ihre beiden Romane. Gregor Sander, wir haben jetzt gerade von Dominique Müllensiefen vorhin schon gehört, sein Professor wäre beruhigt, denn auch Gregor Sander, Ihre Protagonisten, die haben alle Arbeit. Also die Gabi verdient sich da als Historienperformerin und ihr Mann Ömer, der hat jetzt ein Kiosk oder ein Wasserhäuschen. Und wir erfahren ja auch sogar, dass Ihr Erzähler, der Schriftsteller, können wir vielleicht auch beruhigt sein, auch Berufe gelernt hat. Ja, unter anderem ist er Krankenpfleger. Sie sind tatsächlich auch gelernter Krankenpfleger, unter anderem. Welche Bedeutung hat das für Ihr Schreiben?
ach, ich habe halt so viele Umwege gemacht und so richtig mit dem Schreiben erst mit Ende 20 angefangen. Also ich habe erst Schlosser gelernt und dann Krankenpfleger und dann verschiedene Sachen studiert und so weiter. Das allerdings alles abgebrochen. Und ich bin dafür sehr dankbar, dass ich weiß, wie eine Baustelle morgens um 7 aussieht und was in den Spinden so hängt. Und ich bin auch froh darüber, dass ich einmal in einer sehr männlich geprägten Welt gearbeitet habe, in diesen Schlossereien, und einmal in einer sehr weiblich geprägten Welt in der Krankenpflege. Damals in der DDR gab es kaum Krankenpflege, also männliches Pflegepersonal. Da hat mich das Leben was gelehrt, was sicher nicht direkt mir beim Schreiben hilft, aber was mir geholfen hat, den Horizont zu erweitern. Und dafür bin ich eigentlich ganz dankbar.
Dominique Mullensiefen, ich sehe Sie nicken. Geht es Ihnen ähnlich?
Ja, total. Es ist eine andere Welt und die findet literarisch viel zu selten statt und man muss die eigentlich so oft wie es geht ins Licht rücken.
Creo Sander, was braucht's Ihrer Meinung nach zum Schreiben auf Augenhöhe, zum Schreiben auf Augenhöhe über West, über Ost, über postmigrantischen nächste Generation oder die mittelalten Männer?
Ich würde mir wünschen, dass alle alles dürfen. Es muss einfach nur gut gemacht sein. Wie, das ist mir eigentlich völlig egal. Also wie die da hinkommen, die Autorinnen und Autoren, das so zu schreiben, wie sie schreiben, das ist mir immer und immer schon völlig egal gewesen. Also für mich gilt immer nur das Buch. Wenn ich das lese und es mich beglückt und ich gar nicht darüber nachdenke, wie das entstanden ist, dann ist es gut.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Das war der zweite Teil vom Bücherfrühling im Deutschlandfunk Kultur. Dominique Mullensiefen war da mit seinem Debütroman Aus unseren Feuern. Der ist erschienen im Kanon Verlag.
Und Gregor Sander auf Romanmission in Gelsenkirchen, Lenin auf Schalke, ist erschienen bei Penguin Random House.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.